Hallo zusammen, ihr hört Radio Lora auf 104,5 MHz. Wir kommen zur allwöchentlichen Frauen-Themensendung von der Hälfte vom Äther. Thema von heute, südafrikanische Geschlechterordnung, das Verschwinden von der schwarzen Frauen und ihren Widerstand dagegen.
Die Mauer nimmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Diese Sendung handelt in zwei Teilen von der Situation der schwarzen Frauen in Südafrika und den Frontstaaten und von ihrem Widerstand. Im ersten Teil berichten wir aus einem Diskussionspapier über die südafrikanische Geschlechterordnung und das Verschwinden der schwarzen Frauen in einem ganz materiellen Sinn. Das Verschwinden bezieht sich auf den reproduktiven wie auf den produktiven Bereich, also sowohl auf alle unbezahlte, sogenannte normale Frauenarbeit, wie auch auf die Frauenlohnarbeit. Im zweiten Teil hört ihr den Ausschnitt aus der Veranstaltung «Frauenwiderstand in Namibia und Südafrika», die im Rahmen der Anti-Apartheid-Woche in Zürich stattgefunden hat. Das erste Musikstück, das ihr jetzt dann gerade hört, ist von Miriam Makeba ihrer neuen Platte «Velela». Es heisst «Jude Galinha» und handelt von einer Insel in Guinea-Bissau, die berüchtigt war für seine Spezialgefängnisse für politische Gefangene. Alle weiteren Musikstücke sagen wir dann am Schluss der Sendung ab. im ersten Abschnitt vom Papier «Südafrikanische Geschlechterordnung oder das Verschwinden der schwarzen Frauen» geht es um die Homelands, im Text «Reservat» genannt. 1913 sind 13% vom dürrsten und unfruchtbarsten Boden zu Reservat erklärt worden und 1950 ist dann die schwarze Bevölkerung über ihre jeweiligen Rassen an ein bestimmtes Reservat gebunden worden. Die Rede ist von einer Raumordnung, die gleichzeitig eine Geschlechterordnung ist. Auf diesen 13% vom Boden leben 3/4 der gesamten schwarzen Bevölkerung und es sind fast ausschließlich Frauen mit Kind und Alten, die sich in diesen Reservaten zusammenpferchen müssen.
Frauen in den sogenannten Homelands. Wie schon erwähnt, 3/4 der schwarzen Bevölkerung lebt auf 13% des südafrikanischen Bodens. Der größte Teil davon sind Frauen, Kinder und alte Leute. Dieser Boden ist der dürrste und unfruchtbarste des ganzen Landes. Subsistenzanbau als einzige Existenzgrundlage wird somit unmöglich. Diese überbevölkerten Gebiete verfügen über keinerlei sanitäre Anlagen und Spitäler. Die Menschen leben in Zelten oder Baracken, Sommer wie Winter. Sie sterben an Verseuchung durch dreckiges Wasser, aber vor allem am Hungertod. Die Kindersterblichkeit ist sehr hoch. Da die knappen Überweisungen der Ehemänner aus den Townships nicht genügen, sind die Frauen gezwungen, nebst aufwendiger Reproduktionsarbeit einen bezahlten Arbeitsplatz zu suchen. Was aber hoffnungslos ist, da die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt 50, in manchen Homelands bis zu 70% beträgt. Die vermehrte Abschiebung schwarzer arbeitsloser Frauen aus den Städten in die Homelands und das neue Zwangsumsiedlungsgesetz, das dieses Jahr vom Regime in Kraft gesetzt wird und ca. 8,5 Millionen Schwarze betrifft, verstärkt die schon bestehende Überbevölkerung in einem unerträglichen Maß. Diese Politik produziert geradezu den systematischen Massentod in den Homelands. Die Opfer sind vor allem Frauen.
Das ist einer von zwei Ausschnitten, die man hier schnell einspielt, aus der Sendung über die südafrikanische Gewerkschaft Gawusa, wo die Rosas im Dezember 1988 für die Hälfte vom Äther gemacht haben, im Rahmen von ihrer Reihe «Mehrfache Ausbeutung, mehrfache Radikalität». Als einziger Bestandteil aus den ursprünglichen Stammestraditionen hat sich das weisse patriarchale Südafrika-Regime die sogenannte Sitte herausgepickt, wo die schwarze Frau als unmündig und rechtlos erklärt. Sie hat einen rechtlichen Status von lebenslänglicher Unmündigkeit, steht das ganze Leben unter Vormundschaft vom Ehemann oder einem anderen männlichen Verwandten. Ohne Zustimmung von einem Mann darf sie nicht reisen, keinen Vertrag abschliessen, keine Erbschaft antreten, kein Land erwerben, kein Klage erheben und bei einer Scheidung kommt sie die Vormundschaft über die Kinder nicht über. Dazu hat der Ehemann oder Vater auch noch Anspruch auf ihr Einkommen. Am schlimmsten wirkt sich das alles dann beim Wohnrecht aus.
Konkret bedeutet dies, dass sie ihr durch Geburt erworbenes Wohnrecht in der Stadt verliert, sobald sie einen Mann aus den Homelands heiratet. Und umgekehrt, ist sie in einem Homeland geboren, wird sie nie legal in weißen Wohngebieten leben und arbeiten können. Dieses beschnittene Wohnrecht bedeutet gleichzeitig den Ausschluss vom bezahlten Arbeitsplatz, da in den Homelands fast keine bezahlte Arbeit existiert. Zugleich zementiert es die Abhängigkeit der schwarzen Frau von ihrem Ehemann, ähnlich der Emigrantinnen in der Schweiz.
Im Zusammenhang mit diesen sogenannten Sitten kommt dann übrigens der Ausdruck autochthone Stammesverbände vor. Das bedeutet selbstständig funktionierende und unabhängige Stämme. Über die Internierung von Frauen schafft sich aber das Kapital mit sogenannten Border Industries. Das sind extra Produktionszonen um die Reservate herum, einmalige Spezialprofite. Über die Lohnarbeit von diesen Frauen hört man dann mehr im zweiten Abschnitt. Nebst diesen Extraprofit gelingt es am Apartheid-Regime so aber auch, schwarze Familiengründungen sehr stark einzuschränken. Raumordnung, Fraueninternierung als Bevölkerungspolitik zur Reduktion der Geburtenrate von schwarzen Kindern also. Es handelt sich auf jeder Ebene um den Versuch, schwarze Frauen zu verschwinden lassen, und zwar auch in einem ganz materiellen Sinn. Man sagt, die schwarzen Frauen seien dreifach unterdrückt. Als Schwarze, als Arbeiterinnen und als Frauen. Damit sind sie abgehakt und erledigt. Der breite Strom der Analysen wälzt sich über sie hinweg und begräbt sie unter sich. Man muss schon mit den Fingernägeln im Boden kratzen, um sie zu hauen und mineralisiert als Salz der Erde wiederzufinden oder gönnerhaft als Töchter Afrikas. Nährstoff oder Männerschöpfung, auf jeden Fall immer ohne ein Selbst. An ihrem Verschwinden arbeitet nicht nur der weiße Mann, sondern auch der schwarze. Beginnen wir mit der südafrikanischen Raumordnung, die primär eine Geschlechterordnung ist. Die berüchtigten Reservate sind vor allem Frauenlager, in die 4 Millionen schwarze Frauen eingeschlossen sind mit ihren Kindern, mit deportierten Alten und abgeschobenen Arbeitsinvaliden, deren umfassende Versorgung man ihnen wie selbstverständlich aufzwingt und deren existenzielles Überleben sie unter den extremsten Bedingungen zu erarbeiten haben. So ernährt der überwiegende Teil der Reservatfrauen ausschließlich und allein ihren jeweiligen Familienzusammenhang und bleibt doch lebenslänglich unmündig, eine paradoxe Definition, die sie jedoch sehr real unter die permanente Vormundschaft von Männern, oft ihrer eigenen Söhne, zwingt. Diese gezielte Abwertung macht sie gleichzeitig zu absolut Mittellosen, denen in der Regel weder das bearbeitete Land, das besorgte Haus noch das versorgte Vieh gehören, nicht einmal der eigene Lohn. Denn nach dem alten Stammeskodex des schwarzen Mannes heißt Frau sein nicht ganz Mensch sein, ein Zustand der Inferiorität, der alle Rechte auslöscht, mit Ausnahme des Rechts auf die notwendige Nahrung und die Kleider am Leibe. Dieser bestürzend phallokratische Kodex ist bezeichnenderweise der einzige, den das patriarchale Südafrika-Regime aus dem komplexen Sittengeflecht einstmals autochthoner Stammesverbänden herausgeschnitten hat, um ihn heute hämisch als Bantu-Recht oder Natural Code, Code der Eingeborenen, den gewaltsam zerstörten und zerrissenen schwarzen Lebenszusammenhängen in den Reservaten juristisch aufzuzwingen. In diesem perfiden Akt soll nicht unbedingt der schwarze Mann mit einer Sklavin bestochen werden, vielmehr enthüllt sich darin die Essenz des rassistischen Kapitalismus. Es wird offenbar, dass er sich mit exzessiver Gewalt einen absolut entrechteten und unendlich aussagbaren Nährboden an schwarzen Frauenkörpern und schwarzer Frauenarbeit schaffen will, um sie als unentgoltenen Energietransfer und primären Lebensstoff seiner Maschinerie einzuspeisen. Das drückt der Wille zur Deportation und Internierung perspektivisch aller schwarzen Frauen als Nichtwert aus. Die Internierung als Geschlechterperspektive, die mit den Mitteln der Separation, des Einschlusses und der vollständigen weiblichen Enteignung das maßloseste aller Ausbeutungsverhältnisse konzipiert, um schwarzer Frauenarbeit den puren und nackten Extraprofit abzupressen. Dafür sprechen die rigorosen Zuzugssperren und das beständig enger geknüpfte Schleppnetz an Ausweisungserlassen, das sich über den Frauen der städtischen Ghettos zusammenzieht. Indem sie durch Heirat grundsätzlich ihr eigenständiges Aufenthaltsrecht verlieren, es sei denn, sie nehmen sich einen Mann aus dem gleichen Bezirk, wird de facto ein Verbot schwarzer Familiengründungen durchgesetzt, das als Instrument der Bevölkerungspolitik beispiellos ist. Desgleichen ziehen eine Scheidung oder Verwitwung die Deportation der Frau nach sich, ebenso wie die gleichermaßen vage wie allumfassende Abstempelung als faule Bantu. Faulheit ist die generelle Sprachregelung des Südafrika-Regimes für die diversesten Tatbestände, etwa dafür, keine Lohnarbeit zu haben, es zu wagen, eine Stelle abzulehnen oder diese oft zu wechseln, sich zu organisieren oder gar zu streiken.
Oh, but I've been a
Das führt uns auf das Terrain der Frauenlohnarbeit und damit direkt zur zentralen Figur des Arbeitsverwalters. In willkürlicher Allmacht kann er eine Arbeitserlaubnis erteilen, verweigern oder widerrufen und damit automatisch die Ausweisung anordnen. Es liegt jedoch wesentlich im Charakter der den schwarzen Frauen aufgezwungenen Arbeiten, der es den wenigsten ermöglicht, ihre Existenz in Südafrika zu legalisieren. Eine 10-jährige Dauerbeschäftigung beim gleichen Arbeitgeber kann kaum eine von ihnen nachweisen, was sie zu Illegalen in ihrem eigenen Land macht. So schlägt sich ein Teil der Frauen als Händlerinnen und Marktfrauen, als Zeitungsverkäuferinnen und bierbrauende Skokien-Queens, als Prostituierte, Ladendiebinnen und Einbrecherinnen durch. Der Kleinhandel ist jedoch nicht Ausdruck neuer weiblicher Privilegien. Vielmehr ist er die einzige Tätigkeit, bei der man kein Anfangskapital oder Eignung, Geld, festen Wohnsitz oder Schutz braucht. Diese Voraussetzungen schaffen allerdings die nötige Beweglichkeit in der Illegalität. Das gilt im Besonderen für die wachsende Anzahl junger Frauen, die sich gezielt und zunehmend professioneller von Ladendiebstählen und Einbrüchen ernähren. Etliche junge Frauen mit meist ganz günstigen Zukunftsaussichten, klagt bestürzt eine christliche Sozialarbeiterin, sind der Trunksucht verfallen und führen das Leben ständiger Gesetzesbrecherinnen. Schwarze Frauenlohnarbeit wird im System der weißen männlichen Alleinherrschaft radikal entwertet. Jedenfalls wird ein schwarzer Mann doppelt und dreifach so hoch veranschlagt und ein Weißer gar mehr als 20-fach. Eine winzige städtische Minderheit schwarzer Frauen arbeitet als Lehrerin, Krankenschwester, Sekretärin oder Verkäuferin. Die uns nur allzu vertrauten phallokratischen Spiegelungen der Vexierbilder von der domestizierten Frau. Zwischen 10% und 20% müssen sich zu ebenso abscheulichen wie normativen Bedingungen in den Border Industries verdingen, einer südafrikanischen Version freier Produktionszonen mit ihren berüchtigten Sonderbestimmungen und Entrechtungen der Arbeitskraft. Die Borders entspringen jüngsten Kapitalstrategien, die darauf drängen, zu außergewöhnlichen Profiten die Reservatsarmut abzuschöpfen. Einem eisernen Cordon gleich schlingen sie sich um die Reservatsränder, um aus ihnen schwarze Frauenlohnarbeit herauszupressen für ihre Klitschen, die auf Textil, Nahrungsmittel, Schuhe, Getränke und Tabak zugeschnitten sind. Orte, an denen jedes Arbeitsrecht außer Kraft gesetzt wird, die keinen Mindestlohn kennen, an denen mit einem Entgelt abgespeist wird, das die juristisch gezogene Armutsgrenze drastisch unterschreitet, um die Armut jenseits der Armut zu verwerten.
Yeah.
Die miserabelste und verhasstetste aller Arbeiten bleibt unverändert die Feldarbeit, insbesondere in der Form, in der sie Frauen zugemutet wird. Bar jeder nennenswerten technischen Hilfsmittel wird sie zur schweren, erschöpfenden, endlosen Knochenarbeit, die nur allzu oft in minderwertigen Naturalien verhütet wird. Taglöhnerinnen und Saisonarbeiterinnen, gebückt, zerschunden und extremsten Witterungen ausgesetzt, mit Kindern im Schlepptau, die unentgeltlich mithelfen müssen, diese steinharte Realität enthüllt den galligen Kern des Mythos, Frauen seien der Natur und der Erde näher. Wahrhaft im Schweiße ihres Angesichts und gekrümmt unter einer unerträglichen Arbeitslast. Die stürmische Industrialisierung der Landwirtschaft, die rigoros die schwarzen Kleinpächter von ihren Parzellen fegt und männliche Landarbeit entschieden ausdünnt und technisiert, saugt sich gleichzeitig ein riesiges Quantum an schwarzen Frauenkörpern ein, aus denen sie den Stoff extrahiert, um Mann und Maschine zu finanzieren. Daher sind die beiden Phänomene kein Widerspruch, sondern Bestandteile ein und derselben Dynamik. Je mehr die harte Feldarbeit zur spezifischen Frauenarbeit gerinnt, desto nachhaltiger verschwindet sie aus der gesellschaftlichen und analytischen Wahrnehmung, wie alles, was Frauen berühren. Gänzlich ohne Schatten ist das schwarze Frauenheer, das täglich in den weißen Herrschaftshäusern verschwindet. Im selben Augenblick, in dem es die Schwelle überschreitet, wird es buchstäblich verschlungen, verliert jede körperliche Substanz und menschliche Präsenz. Die heilige Familie des Südafrika-Patriarchats gruppiert sich um die Arbeit des schwarzen weiblichen Personals in einer Weise, die zwanghaft und mühelos aus den schwarzen Körpern absolute Leerstellen macht und aus den Seelen totes Inventar ohne Eigennamen. Der Dynamik des Herrn- und Marktverhältnisses wohnt, so Hegel, das stete Bemühen inne, das Bewusstsein der Magd auszulöschen. Insofern entschlüsselt sich das Paradox, dass ausgerechnet die Wesen am radikalsten entwertet und entschlossensten ausgesondert werden, wiederum dem allerprivatesten, intimsten und geheiligsten Bereich der weißen Herrschaften einverleibt und gezwungen werden, deren gesamte Reproduktion zu erarbeiten. Eben als bewusstlose Kreaturen, deren Blick nichts bedeutet. Domestic Service ist eine totale Institution. Hausarbeit ist lückenlos, ohne zeitliche Begrenzungen, ohne Freiraum, ohne einen Ort des Rückzugs. Hausarbeiterinnen bewegen sich ununterbrochen, vollständig isoliert und stetig überwacht in einem fremden und feindlichen Kreis, der nach keinen Regeln funktioniert, außer denen der Willkür der Herrschaft. Die weiße Hausfrau wird als der schlimmste Dienstherr im Land verurteilt. Sie lässt ihre Angestellten in der Woche durchschnittlich 72 Stunden arbeiten und bezahlt ihnen, was sie nach dem Kolonialwarenhändler, dem Metzger usw. so weiter gerade noch aus ihrer Haushaltskasse herausquetschen kann. Obwohl es sich hier um eine alte Klage schwarzer Dienstboten aus den USA handelt und darin zu Unrecht den weißen Hausfrauen die ausschließliche Schuld an der historischen und totalen Institution Hausarbeit angelastet wird, spiegeln sich darin sehr genau die Arbeitsbedingungen der über 800.000 Maids im heutigen Südafrika wider, insbesondere die der Sleeping-in-Domestics. Maid gleich Mädchen, gleich Stempel des Herrn auf der Magd, auf schwarzen Frauen aller Altersstufen, den überwiegend alleinigen Ernährerinnen der durchschnittlich 7 Menschen, die an ihnen hängen. Einige unter ihnen kommen auf über 80 Wochenstunden, eine grenzenlose Arbeitswüste ohne Absicherungen, ohne Kranken-, Sozial- oder Altersversicherung. Werden sie ernstlich krank oder alt, enden sie oft in den Durchgangslagern für völlig mittellose Schwarze auf dem Weg in die Deportation.
Kwafelu,
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 Die Internierung als weibliche Geschlechtsperspektive ist das schärfste Instrument des Südafrika-Regimes in Bezug auf schwarze Frauenarbeits- und Bevölkerungspolitik. Ihre maßlose Vernutzung in Border Industries und Feldarbeit geschieht bereits weitgehend aus den Reservaten heraus. Die Hausarbeit in den weißen Herrschaftshäusern ist in sich selbst ein Isolationsgefängnis, das viele Frauen obendrein in die Zementzellen der Dienstbotenquartiere bannt. Selbst die weibliche Population der schwarzen Ghettos, sogenannte Paragraph 10er Frauen mit verbrieftem Aufenthaltsrecht, haben keinen sicheren Stand mehr. Immer engere und raffiniertere Abschieberaster höhlen ihren Anspruch aus und sieben rigoros nach einer spezifischen Form der Verwertbarkeit. Man will unbedingt und ausschließlich ein bestimmtes Kontingent an jungen, kinderlosen, unverheirateten, fleißigen, unorganisierten Mädchenfrauen, bei denen das nachträgliche Verschwinden bereits eingebaut ist. Mit der Deportation gerade desjenigen Geschlechts aus Südafrika, das die schwarze Gattung produziert und reproduziert, soll mit aller Macht eine einschneidende Dezimierung der autochthonen Bevölkerung erreicht werden. Zwei Drittel der schwarzen Frauen sind bereits durch die systematische Ruinierung ihrer Lebenszusammenhänge alleinstehend. Die verheiratete Minderheit lebt zumindest in den Reservaten ein Witwenleben, in dem einmal im Jahr der Mann in ewiger Migration als Besucher vorbeikommt, wenn er noch kommt. Die radikale Separation der Geschlechter soll primär einen gravierenden Rückgang der Geburten erzwingen und generell das Aufwachsen neuer schwarzer Generationen blockieren. Bereits heute sterben in den Reservaten siebenmal mehr Neugeborene als in den Ghettos. Unter den toten Säuglingen sind wiederum über 20% mehr weibliche als männliche, weil ein strikter, traditioneller Herrschaftskodex verlangt, dass speziell in Notlagen in das männliche Prinzip die letzten Frauenenergien vorgeschossen werden. In dieser Todeslogik, in der der regierungsamtlich definierte überflüssige Anhang mit allen Mitteln dezimiert werden soll, ist die Abtreibung selbstverständlich verboten, weil schwarzen Frauen ihr Körper keinesfalls selbst gehören darf und mit diesem Verbot der erstrebte Zwang zur Sterilisation wächst. Es gibt weltweit ein wahrhaft grausames Repertoire an staatlichen Geburtenkontrollen und Bevölkerungspolitik. Für die minutiös ausgearbeitete und gewaltsam durchgesetzte Separation der Geschlechter und die gezielte Internierung von Frauen kennen wir jedoch keinen Vergleich. Sie sind beispiellos.
Sinora virendra, we sinom
indes, schwarze Frauen verschwinden in den Reservaten nicht allein durch die Tatsache, dass sie dort eingeschlossen werden. Unsichtbar und der gesellschaftlichen Wahrnehmung vollständig entzogen, werden sie durch ihre Arbeit. Frauenarbeit, was nicht Lohnarbeit meint. Lohnarbeit wird auch in ihren niedrigsten Positionen registriert, gemessen und bewertet. Sie erscheint auf dem Arbeitsmarkt und verleiht ihrem Träger eine gewisse Relevanz. Die Produktion der Gattung im umfassendsten Sinne dagegen vollzieht sich in einem absoluten, jahrtausendealten Dunkel. Sie erscheint nicht als Arbeit, sondern als Fluch. In der gängigen Politökonomie wird dieses Phänomen fälschlicherweise als vorkapitalistisch bezeichnet. Durch die Erhaltung des vorkapitalistischen Sektors, aus dem männliche Arbeit in zunehmendem Maße abgezogen wurde und in dem Frauen dominieren sollten, wurde die Aneignung von Arbeit zu unglaublich niedrigen Kosten möglich. Im Klartext: Frauen sorgen für das, was anderswo Arbeitslosenversicherung, Pensionskasse, Erziehung und Heranbildung neuer Arbeitskräfte, Gesundheitsfürsorge und Krankengeld genannt wird. Damit ist Frauenarbeit zwar immer noch nicht erschöpfend definiert. Allein es fällt ins Auge, dass die genannten Versorgungssysteme grundsätzlich und immer von Frauen geleistet werden, wobei einzig das Ausmaß historisch variiert. Vorkapitalistisch ist das beileibe nicht. Im Gegenteil. Es ist der Gipfel kapitalistischer Rationalität, ein immer größeres Heer menschlicher Arbeitskraft zunichte, zu Nichtwert zu machen, weil sich die Verwertungsmaschine ein stetig wachsendes Quantum an unentgoltenen Arbeitsleistungen einverleibt. Bezeichnenderweise spricht man in diesem Kontext von einer Verweiblichung der Arbeit, denn die restlose, absolut unentgeltliche Aussaugung von Frauenarbeit ist das Ursprungsmodell für den totalen Extraprofit. Wir begreifen, dass der Sexismus die Matrix für den Rassismus ist.